Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Podcast für Concerti Wemhoff Weekly, die Opernausgabe an diesem Sonntag, und es könnte eine sehr explosive Ausgabe werden.
Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme.
Und ich freue mich, dass der Bassist Günther Greusberg am Telefon ist. Günther, mein Lieber, schön, dass du Zeit hast.
Hallo, wie geht's bei dir?
Mir, du. Hier ist so ein bisschen Feiertag im Norden an diesem Wochenende, kurz vor dem Lockdown. Hier ist so ein bisschen Weltuntergangsstimmung gerade. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, das ist es auch im Süden. Kann ich die beruhigen. Also ich glaube, das Wetter passt gerade momentan auch sehr gut zu dieser Stimmung. Es ist irgendwo zu kurz vor der Götterdämmerung.
Genau, richtig. Ja. Darin bist du ja geübt.
Ja, wobei, ich muss ehrlich sagen, so nahe war ich noch nie dran. Also ich hoffe, wir können das wieder bald auf die Bühne verlegen.
Verstehe.
Die ganze Drama-Geschichte.
Wir gehen mal Step by Step vor, mein Lieber. Ich würde dich zu Anfang gerne mit einigen wenigen Aussagen konfrontieren, die du, wenn es geht, möglichst mit falsch oder richtig oder ja oder nein beantwortest.
Okay, gut.
Fangen wir mal mit der ersten an. Du würdest dich definitiv nicht als einen Corona-Leugner oder Pandemie-Leugner bezeichnen, richtig oder falsch?
Corona-Leugner bin ich selbstverständlich nicht.
Ja.
Pandemie im Sinne von tödlicher Pandemie, wie das, was man sich darunter vorstellt, das würde ich schon relativieren, weil selbstverständlich gibt es ein Virus, selbstverständlich gibt es Fälle, selbstverständlich gibt es auch Tote und gab es auch Tote, das ist klar. Also bin kein Leugner, ganz klar nein.
Ja, wenn nach diversen Interviews, die du gegeben hast, wenn Menschen dich als Covidioten oder Attila Hildmann der Opernszene bezeichnen, verletzt dich sowas?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich muss ein bisschen lachen, Attila Hildmann ist natürlich hier. Also ich finde ja so bunte Vögel, so verrückt sie auch sind, lustig, aber ich sehe da relativ wenig Parallelen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch übrigens.
Aber ja. Nein, aber ich meine, im Prinzip jeder soll seine Meinung haben und mir ist ein bisschen der Aggressionspegel dieses Herrn etwas befremdlich, aber wenn wer glaubt, dass er mich mit dem in Verbindung bringen soll, dann lache ich drüber und sage, knapp daneben ist auch vorbei.
Vor allem, damit sind wir nämlich schon mal bei meiner letzten Aussage, dementsprechend würdest du dich natürlich nicht als wilden Verschwörungstheoretiker bezeichnen.
Nein, aber natürlich, das Wort Verschwörungstheorie muss man schon ein bisschen definieren, weil man muss jetzt, mittlerweile haben wir das ja schon so weit gebracht, dass du alles, was irgendwie über Fragen der Thematik der Tagesschau hinausgeht, schon als Verschwörungstheorie bezeichnet wird. Also sagen wir es einmal so, ein bisschen provokant, das, was früher mal guter Journalismus war, der Hintergründe versucht hat zu beleuchten, ist heutzutage Verschwörungstheorie. Also der Begriff hat sich mittlerweile schon so als Kampfbegriff inflationär aufgeladen, und inflationär wird ja so verwendet, dass man natürlich sehr schnell in diesem Fahrwasser ist. Also wenn man jetzt nur zum Beispiel Hausnummer sagt, wer zahlt eigentlich diese oder jene Organisation, dann ist man automatisch schon in diesem Fahrwasser. Und das sind aber berechtigte Fragen. Man muss wissen, wer spendet welcher Partei so oder so viel, oder welche Organisation globale wird von wem gesponsert. Das sind ja ganz legitime und selbstverständlich wichtige Fragen, um überhaupt einmal Dinge verstehen zu können. Und wenn das Verschwörungstheorie ist, dann bin ich natürlich ein schwerster Verschwörungstheoretiker. Das interessiert mich schon. Das interessiert mich auch, welches Opernhaus wer sponsert. Das ist ja auch wichtig. Also das sind ja, wo ist der Bund drin, das Land, oder wo ist ein Privatsponsor? Also das ist immer die Frage der Definition. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Außerirdischen uns fernsteuern oder dass sie morgen landen und uns abholen oder dass sie uns irgendwie den Virus geschickt haben, damit wir dann einen Pauschalurlaub am Mars buchen müssen oder sonst was. Also das glaube ich nicht.
Oder Bill Gates steckt hinter allem sowas, dachte ich eher, wenn ich an Verschwörungstheorien denke.
Na, aber das ist schon wieder ein interessantes Thema. Das haben wir bei der Finanzierung natürlich jetzt von der WHO. Also man, das ist, da muss man jetzt wieder aufpassen. Das sind schon Dinge, wo man sagt, okay, das ist schon interessant. Wie wird eine Organisation dieses Kalibers aufgestellt finanziell? Und wenn dann dieser Name auftaucht, dann muss man sagen, okay, interessant. Das heißt natürlich nicht, dass der jetzt da sitzt wie der Dr. No oder der Dr. Kralle früher beim Inspektor Gadget mit seiner weißen Katze und so hämisch lacht. Ich liebe euch alle zu Tode, und ihr müsst alle meine virenhaften Computerprogramme kaufen und dann das Update für die Firewall, und jetzt machen wir das gleiche auf gesund mit Impfung. Das glaube ich so nicht. Aber natürlich, die ganze Welt ist natürlich voller Interessen, und Lobbyismus gibt es, und es gibt einfach mächtige Leute, die viel investieren und natürlich auch dafür eine Rendite auch haben wollen. Mhm. Das ist ja, auch das ist jetzt nicht Außergewöhnliches und über das, was wir reden dürfen. Und wenn man auch nochmal den Namen Bill Gates, der nicht sehr mächtig ist, mit ins Spiel bringt, dann darf man jetzt nicht automatisch gleich wie so ein Codewort oder Stichwort sofort geprügelt werden. Man muss sagen, aha, okay, klingt das plausibel, ist da was dran, kann man das überprüfen? Also über alles muss geredet werden dürfen und nicht eben diese Etiketten sofort überstülpen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Also selbstverständlich, wenn wir diesen Namen ins Spiel bringen, dann sage ich, ich werde jetzt nicht sofort reflektorisch sagen, ui, böse, oder da hat er sich geoutet. Also so einfach geht's nicht.
Mhm. Es Das sind schon mal sehr klare Statements, bevor wir gleich in Medias Res gehen, Günther. Ich möchte dich mit zwei Aussagen von, ich nenne sie jetzt mal Kollegen, konfrontieren.
Ja.
Zum einen hat gestern in einem Interview für Dreisack Kulturzeit der Intendant der Staatsoper, der Sächsischen Staatsoper in Dresden, also der Semperoper, gesagt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ihm würde das wirklich jetzt allmählich wahnsinnig auf die Nerven gehen und ihn auch wirklich stören, dass mittlerweile nahezu alle Kolleginnen und Kollegen wettern würden gegen diesen zweiten Lockdown darüber ja wirklich sich beschweren würden, dass es ja mit der Kunst dann vorbeiginge. Für ihn sei es jetzt vielmehr wichtig, den Politikern oder der Politik die Hand zu reichen und Hand in Hand zu arbeiten. Was sagst du zu so einer Aussage?
Da halte ich nicht viel davon, weil da wären wir jetzt wieder bei der Beurteilung der Gesamtsituation und dann natürlich ist es immer so ein bisschen, wie soll man sagen, es ist jetzt ein bisschen keckes Statement, aber ich sage das jetzt einmal so, mit der vollen Hose lässt sich leicht stinken. Es ist natürlich so immer, es fordern ja immer die Leute die Solidarität mit der ganzen Zunft, die feste Engagements bzw. feste Stellen haben. Also ich habe das ja kürzlich erst wieder von einer Agentin auch gehört, wo es um so die Post-Corona-Zeit gegangen ist, wie man das organisieren kann und so weiter. Und es kommen dann immer diese schönen Sätze der Solidarität von Leuten, die ja direkte Staatsbedienstete sind, die einfach ja auch Lockdown hin oder her keine Einbußen oder sonst was haben, die es auch nicht in irgendeiner Form existenziell betreffen wird. Und dann ist es halt immer, ich kenne ihn nicht persönlich und ich würde über den Herrn jetzt auch nicht persönlich urteilen, aber das Statement so, wie du sagst, ist mir zu glatt und zu gefällig. Mhm. Und letztlich, wir kommen um das Thema nicht herum. Wir müssen einfach über die Gesamtlage mal diskutieren. Aber wir werden wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch mit drauf kommen.
Also auf jeden Fall.
Würde ich so jetzt auf keinen Fall unterschreiben. Und würde ihm sicher widersprechen.
Ich habe deinen, wo es ja auch sehr, sehr viele Kommentare gegeben hat, ich habe deine Podcast-Ausgabe mit Elisabeth Kuhlmann gesehen, von letzter Woche war sie, glaube ich.
Ja.
Und da hast du dich durchaus auch auf die Kolleginnen und Kollegen bezogen, von denen du, um es mal diplomatisch auszudrücken, definitiv mehr Solidarität erwartest. Jetzt hat, oder Aufstehen erwartest, Aufbegehren, Aufstehen, Wut erwartest, was auch immer, wie man es nennen will. Jetzt hat Nikolaus Bachler gerade eben gesagt, er glaubt definitiv nicht daran und begründet das so ein bisschen aus der Historie und seiner Kenntnis, dass er schon lange eben in diesem Metier arbeitet. Er glaubt definitiv nicht daran, dass jemals eine Künstlervereinigung, eine Revolution oder ein großes Aufbegehren auf die Beine stellen konnte. Er hat dann gesagt, wenn man sich umschaut, in den letzten Jahrhunderten auch, es waren nie Künstlerinnen und Künstler, die eine Revolution angezettelt haben, es waren immer Arbeiter oder Bauern. Und zum Zweiten hat er das dann vervollständigt, indem er sagte, er kenne die Szene einfach zu genau. Es seien viel zu viel Individualisten in dieser Szene, als dass man sich da zusammenschließen könnte, um so was aufzustellen. Wie denkst du darüber?
Ja, da gebe ich im Wesentlichen recht. Also natürlich beim zweiten Statement, das sehe ich auch so, zumal sich das in den letzten Jahren ja auch noch einmal mehr in diese Richtung entwickelt hat, im Sinne von Individualität. Es ist ja so, vielleicht verklären wir ja auch ein bisschen diese 68er Zeit oder so, wo es irgendwo so ein Revoluzzer, Weltverbesserer, Künstlertum gab, das ist ja in der Form kaum mehr da. Das hat vielleicht ein bisschen in der darstellerischen Szene oder in der Off-Szene im Theater oder so, aber also in der großen Oper, da wo wir uns jetzt bewegen, ist das in der Form nicht mehr da. Also da bin ich ja wirklich schon der Hildmann. Zu dem, wenn ich nur sage, okay, hey Freunde, bitte nutzt mal, denkt mal einfach ein bisschen praktisch oder so. Das ist alles leider sehr, sehr angepasst. Und das ist ja das, was mir so ein bisschen stört.
Ja.
Es ist wahnsinnig glatt, es ist wahnsinnig, ja, eben feig auch. Und dann kommt noch dazu, was mich dann wirklich stört. Ich weiß es. Also ich kann natürlich keinen Namen sagen. Selbstverständlich, dass es viele, viele Kollegen gibt und Kolleginnen, die mittlerweile auch so denken oder sogar Internaten, die mir sagen, du, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch über deine Einstellung, aber jetzt denke ich genauso, die aber dann einfach den Mut nicht haben. Und dann geht es natürlich auch wieder um das, wo du merkst, es ist einfach eine gesunde, leider ungesunde Portion Opportunismus dabei, dass man dann einfach weiß, ja, ich bin halt Angestellter beim Staat, bei der Stadt oder ja, beim Bundesland und ich will mir da jetzt einfach irgendwie nichts kaputt machen, zumal ich ja auch weiß, die große Solidaritätswelle, und da sind wir wieder bei Bachler, die wird nicht einsetzen. Also wenn ich mich jetzt rauslehne und ich bin, bei mir ist es einfach so, das ist einfach meine Natur, ich will ja niemanden beleidigen, das ist meine Einstellung, aber es hat dann einfach, du hast jetzt nicht zu erwarten, dass da jetzt da plötzlich die Welle losgetreten wird. Ich habe am Beginn ein bisschen gehofft, aber natürlich mittlerweile bin ich auch so, ich lasse meinen Mund nicht verbieten, aber ich habe dann auch keine Lust dann, so wie beim Leben des Brian dann oben am Kreuz zu hängen und dann kommen deine Freunde und gratulieren dir unten und sagen, danke Brian, dass du das tust und dann bleibst du aber trotzdem hängen. Und
schöner Vergleich.
Naja, es ist ein bisschen so. Also, okay. Ja. Und das ist leider ein bisschen, also diese Tendenz sehe ich schon so. Und das sagt mir dann auch immer meine Frau, jetzt hör mal auf. Sag ich, ja, du, es ist ja letztlich auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie viel Ärger fresse ich rein und wie viel spucke ich aus? Mhm. Also ich muss irgendwie mal ausbalancieren, wie weit lehne ich mich raus, um irgendwo mir selber in den Spiegel schauen zu können. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch, wie weit treibe ich es und ich eigentlich dann prinzipiell auch nichts erreiche, weil das ist einfach ein Lernprozess oder Aufwachprozess, was viele Leute, jeder für sich auch machen muss, in seinem Tempo, in seiner Realität, und da kann man auch wirklich niemandem helfen. Also du musst dann selber irgendwie spüren, okay, die Herdplatte ist wirklich heiß und es nützt auch nichts, wenn du dann 10 Mal den Leuten das vorher sagst.
Wenn man so ein bisschen in eine Biografie geht, Günther, dann würden viele dich wahrscheinlich im Nachhinein oder immer noch, die dich kennen, als Quertreiber bezeichnen, ne?
Naja, quer, na, einfach, du,
jetzt mal ganz neutral gesagt.
Naja, Quertreiber klingt so manipulativ oder irgendwie so, als ich bin eigentlich ein sehr, sehr friedlicher und sehr, sehr harmoniesüchtiger Mensch, also jeder, der mich kennt.
Ja.
Aber in meiner Biografie ist es eben so, dass ich halt sehr viel von klein weg selber habe erfahren dürfen und müssen. Und man hatte dann ein gewisses Urvertrauen eben zu sich selber und ein gewisses Urmisstrauen der Umwelt gegenüber. Und das aus dem heraus hat man dann halt einfach eine Methode oder einen Weg gefunden, wie man sich durchs Leben durchkämpft. Und irgendwann einmal so, wenn man dann so bei der statistisch gesehen bei der Mitte ist, wie es bei mir eben ist, dann weiß man, okay, im Prinzip, auch rückblickend, man hat dann meistens mit seinem Instinkt richtig gelegen. Und das ist jetzt bei der Sache auch. Also ich habe das sehr früh mir gedacht, das passt einfach so nicht, da hat irgendwas. Also, ja. Da geht es irgendwie um etwas mehr. Und ohne das zu präzisieren und sonst zu wissen, ich spekuliere ja auch nur und kann auch nur vermuten. Aber das, ja, und deshalb habe ich dann sehr schnell mir gesagt, ich empfinde das so und ich sage das auch so. Ich brauche mich jetzt nicht verstecken und doch ist es ja so, dass man das sagen darf.
Absolut, und ich denke, das wird auch so bleiben. Hoffe ich zumindest und denke ich auch so. Ich finde es auch wichtig, dass diese Stimme laut ist, deine Stimme. Also nicht sängerisch, sondern wirklich auch diese Falle laut ist.
Das, was du meinst. Ja.
Genau. Ja. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass du das kundtust. Und ich glaube mittlerweile, du hast es gerade selber schon angedeutet, dass du vielen Künstlerinnen und Künstlern, die vielleicht nicht so mutig sind wie du oder nicht trauen sich, diese Stimme so zu erheben, dass du ihnen aus der Seele sprichst. Darf ich dich fragen, wie gesagt, seit einigen Monaten ist es ja schon so, auch mit dem ersten Lockdown hast du ja auch schon durchaus laut geredet, dass es so einfach nicht geht. Hast du da schon gemerkt oder hast du am eigenen Leib oder an Engagements erfahren, dass man sich deswegen wieder ausgeladen hat oder Engagements gecancelt hat? Oder bist du nicht da eingeladen worden?
Ich sage mal so eineinhalb Geschichten, wo etwas mit der Sache in Verbindung sein könnte. Aber das wäre wirklich, da sind wir im Bereich der Verschwörungstheorie und das will ich dann auch nicht weiter nähern. Wo vielleicht etwas, also das ist mir dann zu diffus und zu wenig präzise, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich wäre dort eingeladen gewesen und ich weiß, der denkt so oder so. Das ist zu schwammig, da kann ich nichts drüber sagen. Mag schon sein, es ist aber ganz bestimmt auch so, dass man natürlich auf der anderen Seite durchaus sehr viel, sehr, sehr herzlichen und ehrlichen Zuspruch bekommt, der auch sehr schön ist. Und das habe ich bei der Elisabeth Kuhlmann schon gesagt, wenn ich die Hälfte mache von dem, was ich bis jetzt gemacht habe, oder ein Drittel, dann kann ich es auch irgendwie überleben. Also das ist es mir wert. Also das ist, wie gesagt, das ist dann letztlich eine Sache für sich selber, auch was die eigene seelische und körperliche Gesundheit dann in weiterer Folge auch betrifft. Wie weit verbiege ich mich oder wie weit schwimme ich da mit oder spiele ein Spiel mit, was nicht meines ist, und das schädigt mich ja dann seelisch und letztlich dann körperlich noch viel mehr, als wenn ich vielleicht das eine oder andere Engagement verliere. Also der Preis, wenn es den überhaupt zu bezahlen gibt, der ist es mir wert.
Gibt es denn, fragen wir mal so rum, gibt es denn auch Kollegen gerade oder Kolleginnen gerade nach dem letzten Interview mit Elisabeth, was du gemacht hast, die dir deutlich gesagt haben, also Günther, das jetzt hört's auf mit der Freundschaft?
Nein, nun, so weit sind wir noch nicht.
Okay.
Und abgesehen davon ist das ist ja der Vorteil von Social Distancing, dass man so wenig Leute trifft. Nein, also ich hab jetzt niemand bei mir irgendwie empört gemeldet oder sonst etwas. Eher sogar im Gegenteil. Also sagen die Treueren, also die genauso denken, haben sie bei mir gemeldet. Und also ich habe keine persönliche direkte negative Rückmeldung bekommen, aber sehr viele direkte positive. Natürlich gibt es die, das ist mir klar.
Ja.
Und es wird da sehr viele geben, die sich ein bisschen danach richten, wie sich gerade der Wind dreht oder eben in welche Richtung das dreht. Das ist immer so, das ist mir klar. Und es wird bestimmt auch Leute geben, die hinter vorgehaltener Hand schlecht über mich reden. Ich weiß es von einem Regisseur. Das muss ich leider akzeptieren. Das ist der Preis und das ist ja letztlich auch das, was ich bei der Elisabeth gesagt habe. So viel Mut muss ja jeder haben, dass er zu seiner Einstellung steht, dass er das erträgt, dass er die eine oder andere Stimme gegen sich hat. Und das ist ja auch im generell in allen Bereichen momentan das Problem, auch in der Politik. Der sogenannte Social Media Shitstorm lässt sofort alle Leute irgendwo zurückzucken vor allen Dingen, die sie eigentlich aus Überzeugung machen wollten. Und dieses sich nicht mehr dem Gegenwind stellen, das ist ja so eine Art des Verbiegens, was uns in vielen Bereichen auch so weich und charakterschwach auch gemacht hat. Und das ist nicht gut. Also wir dürfen nicht immer nur dem nachgeben, der am lautesten und hysterischsten schreit. Das glaube ich falsch.
Absolut, da bin ich komplett deiner Meinung. Günther, gehen wir mal vom Ist-Zustand aus. Wir reden jetzt am Freitag, am Sonntag wird der Podcast on air gehen. Ist-Zustand Freitag ist, dass Deutschland ab Montag in einen zweiten, ist fast ein zynisches Wort, Lockdown Light gehen wird. Nichtsdestoweniger betrifft dieser Lockdown eben auch wieder die Theater-, Kunst-, Kulturszene. Wie ist es in Österreich? Wo bist du gerade? Ich habe gestern noch gesehen, gestern hast du noch einen Post aus der Wiener Staatsoper war es, glaube ich, gemacht, ne?
Nein, ich war zu Hause bei der Alexandra. Da ist meine Pianistin. Aber ist egal, wir haben ordentlich gepaukt. Ich bin noch in Österreich, fahre aber heute Abend wieder zurück in die Schweiz und werde, wenn alles normal läuft, Sonntag, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, bin ich wahrscheinlich gerade am Einpacken des Autos und am Weg nach Paris, weil wir versuchen am Montag tatsächlich diese konzertante Walküre, oder beziehungsweise diesen Ring konzertant noch immer umzusetzen, selbst wenn jetzt die Theater geschlossen werden, also der Plan ist sehr ambitioniert, es zumindest jetzt im November zu streamen oder in welcher Form auch immer, trotzdem realisieren zu können und dann im Dezember vielleicht dann tatsächlich mit Publikum, was ich natürlich sehr bezweifle, weil die ganze Geschichte eskaliert jetzt schon wieder total. Und also ich kann jetzt von Österreich auch nur sagen, aktuell ist es noch okay, aber auf Montag wird es ganz schlimm auch, also was ich jetzt gerade gelesen habe. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die das durchziehen, was jetzt gerade verlautbart wird. Ich habe dann immer so meine Quellen. Das ist der Vorteil wieder von einem kleinen Land, dass man irgendwie jeden kennt und jeder weiß was. Es ist ja so gewesen im März zum Beispiel, kurz vor dem ersten Lockdown, also ich habe mir die Dinge ja gar nicht posten getraut, was ich schon gewusst habe, weil zu dem Zeitpunkt ist man wirklich als übelster Verschwörungstheoretiker geschimpft worden, wenn man angekündigt hätte, was gekommen ist. Also wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, was war vor einem Jahr oder was war vor einem Dreivierteljahr und wie absurd ist das Ganze, wo wir da hingesteuert sind und wie weit haben wir Dinge schon als Realität und als Normalität akzeptiert, die nie und nimmer Normalität und Realität hätten werden dürfen. Und das ist eben das Schockierende. Auf das möchte ich immer wieder hinweisen. Und leider ist dann auch der Mensch so ein Gewohnheitstier, dass man ihn dann peu à peu, Tag für Tag, immer wieder ein Stückchen wegnehmen kann und er sagt, ach so, ja, stimmt, das war mal, ach so, Maske, ja, das stört doch niemanden. Okay, Weihnachten, das braucht ja niemanden. Okay, Urlaub, was ist denn das? Also es ist ja dann so dieses immer so irgendwie, irgendwann sitzt man dann wie ein Legehuhn in der Batterie und sagt, na ja, aber wenigstens sicher ist es.
Die Frage ist natürlich, also wenn du jetzt im Moment, zumindest hier in Deutschland, aber das wird in Österreich nicht anders sein, mit vielen Intensivmedizinern sprichst, die sind ja nicht alle, sagen wir es mal so, eingelullt, sondern die haben ja die tägliche Realität vor sich. Und es gibt eben den großen Prozentsatz, der Intensivmediziner hier in Deutschland sagt, wäre dieser Lockdown jetzt nicht gekommen, wäre zu Weihnachten das Gesundheitssystem sogar in Deutschland vielleicht sogar kollabiert, wenn ich über die Grenzen gekommen. Sprich, das glaube ich unbesehen, wenn mir das ein Mediziner sagt.
Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Also in Österreich haben wir diese Geschichten im März auch so gehört. Und wir waren weit weg. Also in Österreich waren wir zur Spitze der sogenannten ersten Welle, die man eigentlich in Österreich nicht einmal als solche bezeichnen kann, bei einer Auslastung von 27% der Intensivbetten zu Spitzenzeiten. Und die sämtliche Berechnungen, wie exponentiell sich die Kurve entwickelt, beziehungsweise, das ist ja dann immer eine Sache, du redest dann über Kurve und Fälle, aber es geht ja um das, was ist dann real wirklich an Fällen da, an behandlungswürdigen und an Intensivpatienten. Also in Österreich kann man, und das kann ich jetzt wirklich auch so ganz ehrlich und offen im Radio sagen, wir waren vorgestern übrigens bei einer Informationsveranstaltung, wo der Dr. Allersberger, das ist der Chef von der AGES, das ist quasi die entsprechende des Robert-Koch-Instituts in Österreich,
ja, genau.
Agentur für Gesundheit, Ernährungssicherheit, der ganz klar dann auch gesagt hat, sie haben sie am Anfang einfach ein bisschen verschätzt, weil sie eben dachten, dass das wie SARS, das erste SARS-Virus, ja, eben mit so einer Mortalität behaftet ist und so einer Letalität nicht. Und also bettenmäßig ist überhaupt kein Problem, jetzt wird eben argumentiert mit Pflegepersonal und so weiter. Da muss man aber auch sagen, Freunde, seit April warnt ihr vor der sogenannten zweiten Welle.
Ja.
Wie gesagt, man kann über die erste diskutieren. Und wenn ihr es aber jetzt im Zeitraum von einem halben Jahr nicht geschafft habt, das Personal einzustellen, dann seid ihr grob fahrlässig. Also wenn man jetzt die Gesundheitspolitiker und ihr habt Kliniken gebaut, die teilweise nicht einmal Patienten gesehen haben. Also das, die ganze Geschichte ist mir einfach, das glaube ich, bedingt so. Also das kann ich so einfach halt nicht akzeptieren, beziehungsweise muss ich auch ganz ehrlich sagen, egal was ist, der Schaden, den wir jetzt anstellen, was wir schon angestellt haben,
ja,
ist größer als der Nutzen von diesen Maßnahmen. Und auch da wieder, wie gesagt, wir haben in Österreich, wir kommen mit den österreichischen Zahlen, natürlich mit den Schweizer Zahlen auch, da kenne ich mich besser aus,
ja,
aber um die wieder jetzt keine große Covid-Diskussion machen, aber wir haben Gott sei Dank das Glück, dass wir in Österreich einen Bundeskanzler haben, noch immer, der die Leute zu uns verschämt und infam im April angelogen hat und ihnen gesagt hat, es wird hunderttausende Tote geben und wir haben bis zum heutigen Tag noch nicht einmal 1000 und die haben einen Altersschnitt, weit über, oder zumindest im Schnitt ungefähr am normalen Durchschnittsalter und das ist dann in der Form, wenn du mir jetzt die erste Frage zurückkommend auf die Pandemie gefragt hast, das ist in der Definition, was ich unter dem verstehe, keine tödliche Pandemie, die irgendwie die Bevölkerung dahin racht. Mit einer Sterblichkeit, die sie da eigentlich de facto schon aus dem Promillebereich ist, auch nicht in Österreich.
Günther, was ist die Alternative? Das hört sich so an, obwohl ich, also ich sage nur, es hört sich so an, dass du vorschlagen würdest, nach einem Modell der Durchseuchung vorzugehen.
Natürlich, selbstverständlich, das war ja der Plan ursprünglich. Das ist ja das, wo ja eigentlich der nächste Schwindel passiert ist. Man hat immer gesagt, man muss schauen, dass es nicht an das Limit der Gesundheitssystemkapazitäten geht. Das haben wir dann sehr schnell gewusst, dass das nicht ist. Und dann hat es geheißen, okay, höher Durchseuchung. Dann war aber eigentlich schon Ende März hat es plötzlich geheißen, Normalität kommt erst wieder, wenn es eine Impfung gibt. Und dann haben sie ein bisschen zurückgerudert, weil es in Österreich zumindest, weil die Leute gesagt, was Impfung? Das heißt quasi Pflicht. Und dann kam es halt, ja, oder Medikament oder so. Weil wir wissen dann genau, in welche Richtung es gehen und gehen soll. Und die Frage ist jetzt, was ist die Alternative? Wie? Das frage ich nicht. Das habe ich die Elisabeth auch gefragt. Wie soll das weitergehen? Zumal wir wissen, dass, das sagt sowohl Drosten als auch Wähler, Impfung hin oder her. Also das Maske und das Zeug bleibt noch länger. Also wie stellt ihr euch das vor? Und vor allem bei dem, was man mit den Leuten machen kann. Man kann sie einsperren, sie rebellieren nicht, das ist ihnen alles egal. Also wie sollen bis an unsere Kinder aufwachsen? Ich meine, das ist eine ganze Generation, die traumatisiert ist.
Ich sag mal so, Günther, ich glaube, was bei allen, auch was bei der Politik ist, und deswegen unterstelle ich da erstmal niemandem eine Absicht. Ich glaube, bei allen ist eine hohe Angst da, einfach. Eine Angst vor diesem Virus. Und aus dieser Angst erwächst manchmal eine Hilflosigkeit oder manchmal auch falsche Entscheidungen. Ich denke, dass wir vielleicht in einem Jahr, ob nun Impfstoff oder nicht, Medikament oder nicht, das ist lange Jahre nicht mehr so wie vorher sein wird, davon bin ich überzeugt. Auch aufgrund der Wirtschaft.
Ich kann nur ganz kurz den Dr. Allersberger wieder zitieren, den Chef von der AGES, der uns wortwörtlich vorgestern auch gesagt hat, wir wissen eines, bei jungen Leuten, und das ist die Definition unter 50, ist dieser Covid-19 weitaus weniger letal und gefährlich als die normale saisonale Grippe. So, und jetzt kann man aufgrund dieser Sache schon, kannst du einfach nicht die ganze Gesellschaft einfach wegsperren und einfach in einem Alarmzustand, einen Daueralarmzustand versetzen, der uns einfach kaputt macht. Und nicht nur wirtschaftlich, sondern auch psychologisch. Ich meine, das ist eben auch das, da wo ich von den Künstlern mehr erwarte, wo ich sage, welche Gesellschaft wollen wir leben? Und es kann nur auf freiwilligen Basis ein Selbstschutz sein. Und ich würde, wenn du mir sagst, was ist die Alternative? Selbstverständlich eine Art von geplanter oder geordneter Durchseuchung. Ja. Und dann würde ich Risikoleuten, die das teilweise übrigens sehr entspannt sehen, weil die 85-jährige Oma ist froh, wenn sie ihr Enkel sieht und die sagt, okay, oder wir haben den Fall zu Hause. Unser Schwiegervater, der ist 90 geworden, hat es Gott sei Dank geschafft, weil der war völlig fertig. Für den war das die schlimmsten Zeiten sein Leben, ja, zwischen März und Mai, wie er niemanden sehen durfte. Dem ist es völlig wurscht, ob der morgen sterben muss, weil er sowieso 90 ist, aber er will seine Enkeltochter berühren und sehen. Ja. Und das ist einfach so dieser Pseudoschutz der Alten. Denen ist es teilweise egal, aber wer sich fürchtet, bitte, der soll einfach bei allen sozialen Möglichkeiten, was wir irgendwie bieten können, geschützt zu Hause bleiben und dass er nicht durch den Rost fällt, aber die anderen Leute sollen bitte normal weiterleben. Und normal heißt normal. Bitte wieder Berührung. Wo man überlegen muss, wie viele Leute sind wir jetzt? Darf ich das überhaupt? Oder registrierten Dings, dieser ganze Wahnsinn, das macht uns alle kaputt. Und von der Kultur reden wir jetzt noch gar nicht.
Ich persönlich glaube ja ganz ehrlich, dass egal, ob wir jetzt, wie gesagt, ein Medikament oder Impfstoff da ist, ich glaube, dass irgendwann auch die Politik mehr oder weniger kapitulieren wird, weil dieser Virus ist nicht berechenbar in der Form. Dafür ist
ja, auch, ja, das war aber immer so. Das ist, Entschuldigung, Homo sapiens, Sapiens gibt es seit 300.000 Jahren und das ist einfach irgendwie Teil vom Leben. Das ist einfach auch diese kranke Denkweise, alles kontrollieren zu müssen. Mhm. Es ist offenbart jetzt in dieser Geschichte auch, wo wir in unser Bewusstsein stehen. Also einfach auch diese Vollkasko-Gesellschaft, die dann also hilflos plötzlich schreit, Impfung, 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 sagt, Moment, ja, die muss erst einmal entwickelt werden. Sowas dauert normalerweise 5 bis 10 Jahre und das schnellstmöglich bis jetzt entwickelte hat 4 Jahre gedauert. Also viel Spaß bei dem Zeug, was da zusammengebraut wird. Also es will ja auch niemand dahin kommen, die gefährlicher ist als die Krankheit selber. Und ich meine, den Punkt haben wir jetzt teilweise, wo du sagen musst, also das ist nicht ganz ohne. Und dann muss man wieder aufpassen, wenn man sowas spricht, dann hat man gleich einen Impfgegner. Ich meine, ich muss wieder gleich outen, ich habe meine letzte Impfung letztes Jahr bei einem Bühnenunfall in der Bayerischen Staatsoper bekommen, es war Tetanusspritze, also ich bin da überhaupt kein Gegner. Okay. Ich habe keine Lust, dass ich da einem großen biotechnologischen Experiment irgendwie beitrete und ohne den dann irgendwie nicht frei reisen oder sonst was darf, weil dann irgendwer sich einbildet, das muss jetzt verpflichtend sein oder irgendein aktionistischer Politiker, der sagt, ja, Impfung, das muss sein. So, wir wissen ja, in welchem Bundesland ich da jetzt rede, in dem
Dialekt. Ja, natürlich, ist schon klar.
Ja, Maßnahmen, ja.
Ja. Es gibt den Überakteur natürlich unter den Ministerpräsidenten in Deutschland, das wissen wir beide.
Oh ja.
Es ist nicht dein Freund unbedingt.
Naja, ich bin einfach schockiert, da muss man fairerweise auch wieder sagen, die Leute oder diese Ministerpräsidenten reagieren ja auch auf das, wie die Leute scheinbar, zumindest was die Umfrage betrifft, anspringen. Und wenn du merkst, dass du mit einem mehr, mit einem noch mehr an drakonischen Maßnahmen die Leute besänftigst, dann wärst du als Politiker ja blöd. Ich meine, für einen Politiker ist ja nichts Schöneres als der Ausnahmezustand, wo er einfach frei, ohne Parlament einfach sagen kann, so machen wir es und so machen wir das nicht. Ja. Und wenn halt einfach die verängstigte Herde einfach sagt, ja, bitte sperr uns ein, bitte beschütze uns, dann wäre der Politiker blöd, es nicht zu tun. Selbstverständlich. Und das ist eben das Gefährliche an der ganzen Situation, wo ich wieder bei den Künstlern wäre, wo man sagt, Freunde, jetzt werden wir ein bisschen so Bürgerrechtler und ein bisschen sensible Leute, die irgendwo auch den Finger bei die Wunde legen, werden jetzt gefragt.
Ich merke einfach insgesamt, und zwar nicht nur in Europa oder Deutschland, Österreich, Schweiz, ich merke einfach weltweit eine große Verunsicherung, die mich zumindest noch vieles entschuldigen lässt, wenn ich das mal so sagen darf.
Jetzt langsam nicht mehr, am Beginn ja, also bis April, Mai gebe ich wieder recht, aber jetzt langsam ist die Toleranz dann vorbei. Aber ja.
Das, was ich wirklich problematisch finde, ist, seit dem verkündeten Lockdown hier gehen ja auch viele Politiker wieder in diverse Talkshows und stehen Rede und Antwort, aber niemand tatsächlich kann dir sagen, jetzt auf Deutschland bezogen, was wird denn dann ab Dezember? Heißt das dann, Weihnachten macht man so ein bisschen psychologisch auch auf der Seite Friede, Freude, Eierkuchen wieder mehr oder weniger alles auf, fährt dann aber zu Silvester wieder runter und dann womöglich 2 oder 3 Monate? Das kann dir niemand sagen und will auch wahrscheinlich niemand sagen. Also das ist und deswegen ich persönlich nehme ich davon nicht aus, dass ich auch ängstlich bin. Wenn du mir zum Beispiel sagst, du siehst ja zu, dass du nach Frankreich kommst und hoffst, dass du die konzertante Walküre da machst, auch wenn es nur im Stream ist, ich wüsste nicht, ob ich mich das trauen würde im Moment, gerade bei den Infektionszahlen in Frankreich. Weil ich nicht weiß, wie mich dieser Virus erwischt. Ich bin über 50, ich habe vielleicht einige Risikofaktoren, ich habe Angst, sage ich dir ehrlich.
Ja, na gut, okay, aber dann ist ja deine Entscheidung und wunderbar. Und du
kannst
dich dann, ist ein banales, triviales Beispiel, aber jetzt ist immer mit dieser Risikoeinschätzung, gerade als Sänger, wo du permanent mit dem Thema Infektion ja beschäftigt bist, ja. Ich schaue mir normalerweise meinen Kalender an und schaue dann und denke, ah, da ist einmal 2 Wochen Loch, bin ich schon irgendwann zu diesen malen globalen Infekte, die man halt einfach 1, 2 oder 3 Mal im Jahr einfach auffängt. Das passiert. Wenn ich es bekomme, dann bitte in der Zeit, oder muss ich nichts absagen und so weiter. Und das meistens ist es ja so, dass der Körper dann wirklich so die Spannung auslässt, dass ich dann wirklich Gott sei Dank oft in dem Zeitpunkt dann krank werde, wo ich eben keine wichtigen Vorstellungen habe. Momentan funktioniert das unbewusst noch so und der Körper sich so seine Auszeit nimmt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in einer Vorbereitungsphase bin für eine ganz wichtigen Premiere, ich habe mal ganz was Wichtiges mit Fernsehübertragung und so weiter und ich muss dann reisen und weiß, ich bin jetzt gestresst, das heißt, dadurch ist das Immunsystem nicht wahnsinnig stark, es ist Winter und ich würde aber jetzt nie auf die Idee kommen, dass ich da dem Mann oder der Frau im Flugzeug hinter mir, die vielleicht hustet, verbietet, dass sie sich da hinter mich hinsetzt, weil ich bin jetzt in dem Moment jetzt irgendwie gefährdet oder Risikodienst. Das ist einfach also die Sache, da muss ich dann selber entscheiden und sagen, okay, ich bin jetzt momentan der Risikopatient, unter Anführungszeichen, also nicht lebensbedrohlich, aber es geht schon was. Und dann muss ich entweder das andere Verkehrsmittel nehmen oder mich irgendwo so hinsetzen oder so schützen, von mir aus Maske, wenn es was bringt, also FFP2-Maske oder sowas, keine Ahnung, weil die andere, weiß ich nicht, und dann mich einfach selber schützen. Ich kann jetzt nicht sagen, so, Freunde, ich bin jetzt, ich habe morgen Premiere, ihr bleibt zu Hause.
Absolut. Solidarität. Absolut. Und da sind wir nämlich bei dem Stichwort, worauf es dir, glaube ich, wirklich ankommt. Es geht hier um Eigen- und Fremdbestimmung.
Genau. Das sage ich so von Beginn eigentlich schon. Es ist eigentlich nicht so schwer. Nur, es wird einfach dann mit so einem bisschen missbrauchten Solidaritätsbegriff operiert und der ist dann das, was gefährlich ist, weil es die Leute auch psychologisch so zermürbt, weil du dann wirklich dich schlecht fühlst. Dieser Satz von, ihr Kind, ihr dürft halt zur Oper gehen, weil sonst bringt ihr den Opa und die Oma um und diese ganze Geschichte, das, was da bis zu einem gewissen Grad durchaus auch mit Vorsatz eingepflanzt wurde in die Gesellschaft, um sie sozusagen folgsam und brav zu machen, um das Ganze ernst zu nehmen. Und das sind Dinge, die vielleicht in der ersten Absicht gar nicht so böse gemeint waren, aber dann letztlich sich jetzt langsam als wirklich als Bumerang entlarven und du siehst einfach, wie die Gesellschaft erstens einmal sehr gespalten ist, immer mehr.
Ja, das stimmt.
Und auch sehr verängstigt. Und das ist nicht schön. Und das kriegst du nicht so schnell raus. Also Impfung hin oder her. Diese Spaltung, was da ist passiert und da ist, was du ab jetzt, muss ich mal überlegen, was wir sind. Du bist über 50, ich bin 44, wir können einmal umschalten. Aber so Kinder, dass wenn da mal so Weichenstellungen im Hirn gesetzt werden oder gelegt werden, das ist nicht so leicht zu reparieren. Der Zeitfaktor ist ein ganz anderer auch. Also das subjektive Zeitempfinden, das sind Dinge, da kann da jeder Psychologe wahrscheinlich viel mehr erzählen als ich, aber nur in der Praxis sieht man das da trotzdem. Und das ist so ein Dinge, da muss man höllisch wachsam sein und aufpassen und wirklich jetzt langsam gegensteuern.
Man kann deiner Meinung sein oder auch nicht, das sage ich für dich jetzt total neutral, aber ich finde durchaus, dass du all das, was vielen vielleicht auch sauer aufstößt, so differenziert darlegst, dass es nachvollziehbar ist. Das kann ich dir auch.
Ja.
Nee, das ist auch ohne also wirklich ohne Aufgeregtheit, schon mit der nötigen Energie, aber wirklich ohne in Hysterie zu verfallen. Ich würde einmal gerne, wenn ich darf, weil eine Lösung finden wir nicht für dieses Problem. Leider. Ja. Ich würde mit dir einen Knopf gerne drücken. Geht leider nicht. Ich möchte einmal wirklich auf deine Pläne gucken. Was ich dir wirklich auch als Kompliment machen möchte, du hast auch während der Lockdown-Zeit und wo alles abgesagt worden ist, hast du gerade im Sommer unfassbar viel, was eben ging, an den Start gebracht. An streckenweise unmöglichsten Plätzen und dann ging einiges wieder auf. Du hast zum Beispiel jetzt gerade, als es eben wieder ging mit Placido Domingo, ich glaube, Boccanegra war das von Verdi.
Boccanegra, gemacht, ne? Ja, genau. Das hat mich sehr gefreut. Bin ich total glücklich, dass das stattgefunden hat. Ja.
Mich auch, Günther, mich auch. Und jetzt sind wir halt wieder an dem Punkt, wo zu befürchten ist, unabhängig jetzt von der Pariser Walküre, dass es wieder für einige Monate in ein ganz schwarzes Loch fällt. Was planst du dann? Gehst du dann in die Berge den ganzen Winter über mit deiner Familie oder was tust du dann?
Na, es ist ganz lustig, weil gerade bevor du jetzt angerufen hast, bevor wir jetzt unser Gespräch begonnen haben, haben wir gerade ein Kollege was geschickt und wir planen schon wieder so ganz verschwörerisch, so je nachdem, was halt so erlaubt ist, so Kleinigkeiten wieder mit kleinem Ensemble. Also wir überlegen schon, wir haben gerade zum Scherz geschrieben, wir nennen es einen klassischen Bunker. Also es geht quasi wieder los und wir werden dann schauen, wer dann wieder als erster anspringt und wahrscheinlich keine Ahnung, wahrscheinlich der Uwe Laufenberg mit der Seiten Twitter heute. Also wir müssen einfach schauen, was jetzt einfach passiert. Aber natürlich, wir sind dann auf alles wieder vorbereitet. Natürlich, was ich auch sagen muss, die Energie ist schon wesentlich reduzierter als damals, weil damals im Mai, Juni war es so, dass man sich dachte, okay, das ist jetzt ein Befreiungsschlag, wo wir jetzt einfach das Ganze wieder sozusagen den Motor anwerfen und einmal kurz da voranziehen und jetzt die ganze Geschichte noch einmal und wieder irgendwo auch sehen, dass das da eigentlich ein Rückfall ist. Das macht das Ganze schon mühsamer. Trotzdem ist dann dieser Mut der Verzweiflung eine sehr treibende Kraft und ich denke, wir werden da wieder ganz originelle Sachen machen und letztlich ist das dann auch sehr kreativ und auch sehr, man beschäftigt sich mit Dingen, die man vielleicht im normalen Alltag so nicht machen würde und lernt dann als Dinge, wo man sich dann nachher freut und sagt, hey, wow, also das haben wir dann auch noch zusammengebracht. Und irgendwo muss man das dann positiv sehen, ohne es jetzt irgendwie anzulügen. Einfach sagen, okay, es ist eine scheiß Situation, aber man macht wirklich das Allerbeste.
Und also wenn man dich kennt, weiß man, dass das ein Versprechen ist. Und ich kann dir versprechen, dass ich Klassik im Bunker jetzt schon super finde und auf jeder Ebene unterstützen und begleiten werde, wenn du willst, mein Lieber.
Danke.
Und was ich dir zum Schluss sage ist, aber das hätte ich dir auch unter anderen Umständen jetzt an dieser Stelle gewünscht, für die nächsten Wochen. Ich denke, wir hören uns sowieso immer zwischendurch, aber bleib und du und deine Familie bleibt bitte gesund, egal wie auch immer, ob es nun Grippe ist oder Wintererfrierung, keine Ahnung, bleib bitte gesund, mein Lieber.
Danke,
du auch. Günther, herzlichen Dank.
Danke dir auch, danke fürs Gespräch.
Bis bald. Ciao, mein Lieber.
Tschüss, Papa.
Ciao. Tschüss.